Assekurata Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind beim Assekurata Podcast. Ich bin Markus Kruse, Geschäftsführer der Assekurata, und heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Bei mir zu Gast ist Ewald Stephan, heute Senior Analyst bei der Assekurata Solutions. Und vor seiner Zeit bei der Assekurata hat Ewald Stephan viele Jahre in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft gearbeitet, die letzten 20 Jahre in ganz unterschiedlichen Führungs- und Vorstandspositionen, in seiner letzten Funktion bei der Ferker als Vorstand zuständig für die Bereiche Kapitalanlagen, Rechnungswesen, IT und Organisation und natürlich, und darum geht es ja auch heute, für das Thema Nachhaltigkeit. Hallo Ewald.
Hallo Markus.
Lieber Ewald, gefühlt das Thema Nachhaltigkeit ist omnipräsent. Es ist in der politischen Diskussion, es ist voll angekommen, ob es um das Thema Klimapolitik der Zukunft geht, ob es jetzt zuletzt um das Thema ging, welche Rolle spielt eigentlich die Atomkraft in der EU-Taxonomie, aber auch im Kommerziellen. Ich glaube, es vergeht kaum eine Werbepause im Fernsehen, wo man nicht ein, zwei Werbespots zum Thema Nachhaltigkeit irgendwo sieht. Also es ist mitten in der Gesellschaft angekommen. Wir wollen jetzt heute nicht auf das ganz Große schauen, sondern wir wollen heute mal den spezifischen Blick in die Versicherungswirtschaft wagen. Da bist du der Experte. Und daher auch meine erste Frage, Ewald, wo steht eigentlich die Branche momentan beim Thema Nachhaltigkeit?
Ja, ich glaube, du hast das eben schon ganz gut beschrieben. Es diskutieren alle. Und das ist in der Branche auch. Sie diskutieren alle. Und so nach meiner Beobachtung aus Konferenzen oder in Gesprächen über die Diskussion hinaus ist noch nicht allzu viel passiert. Es wird zwar immer gesagt, dass gerade die großen Häuser schon relativ weit seien auf dem Weg der Nachhaltigkeit. Das mögen die subjektiv auch so empfinden. Aber wenn ich mir das aus meiner Sicht mal anschaue, vielleicht, wir haben vorhin mit der Nachhaltigkeit natürlich begonnen im kirchlichen Bereich, und da vielleicht ein bisschen weiter als eine andere große Haus. Also ich persönlich würde mir wünschen, die Branche wäre da insgesamt sehr viel weiter. Wenn man sich zum Beispiel mal ein Statement des GdV anschaut, die lange darum gerungen haben, um dieses Statement im letzten Jahr, dass die Branche bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein will. Und wenn wir dann wissen, wir sind im Moment auf einem Erderwärmungspfad von etwa 2,3 Grad, 2,4, 2,5, dann ist das alles viel zu wenig. Und dann zu diskutieren, 2050 wollen wir klimaneutral sein, dann werden wir die Pariser Ziele mit 1,5 Grad oder well below 1,5 nicht schaffen. Da muss viel, viel mehr passieren. Und also soll nicht ein reiner Aktionismus ausarten, aber es müssen eben Taten folgen. Und Taten sehe ich im Moment noch nicht so viele.
Aber es gibt doch auch eine ganze Menge an Regulatorik in dem Kontext. Treibt die das Thema denn nicht voran?
Ja, leider ist es ja so. Es gibt eigentlich aus meiner Sicht immer zwei Motive. Man kann entweder Nachhaltigkeit intrinsisch motiviert machen. Das heißt, ich habe also einen eigenen Antrieb eben auch Nachhaltigkeit, warum auch immer, über die Kinder oder weil ich wirklich da was Gutes tun will, Altruismus oder was auch immer, oder Regulatorik. Aber Regulatorik ist es immer so, was man machen muss, macht man nicht gerne. Und die Regulatorik bietet für die Unternehmen per se erstmal keinen Mehrwert. Die müssen da was machen, machen es widerwillig, wie die Kinder auch, wenn die was machen müssen. Begeistert sind die da nicht, wenn sie was machen müssen. Und so ist es in der Branche auch. Begeistert sind die da nicht, weil auch kein Mehrwert damit verbunden ist. Klar, das treibt immer Nachhaltigkeit ein bisschen voran, aber oftmals auch ein bisschen Windowdressing dann auch dabei. Man sagt dann eben, weil man die Regulatorik auch erfüllt, wir sind jetzt nachhaltig, aber nachhaltig über eigene Werte. Und das ist ja das, was Nachhaltigkeit ausmacht, dass man also eine eigene Einstellung hat zum Thema Atom oder eine eigene Einstellung hat zum Thema Menschenrechte. Wie halten wir das ein? Das ist dann einfach so nicht erkennbar, nur weil der Gesetzgeber sagt, wir müssen es machen.
Das Thema der intrinsischen Motivation würde ich später gerne nochmal kurz aufgreifen. Es wird, das hatte ich eingangs gesagt und du hast es ja auch bestätigt, extrem viel über Nachhaltigkeit gesprochen, jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was sind eigentlich so die Kernpunkte, die man jetzt im Bereich der Regulatorik wissen muss, um das Thema irgendwie einordnen zu können? Also was wird gerade diskutiert im Kontext der Regulatorik? Womit beschäftigen sich die Unternehmen gerade momentan?
Ja, ich glaube, die Unternehmen sind wie die gesamte Branche in einer gewissen Wartehaltung, weil die Taxonomieverordnung, das ist ein zentraler Kernpunkt eben auch der ganzen Regulatorik, die ist ein bisschen in Stocken gekommen. Die EU hat mit dem EU Green Deal 2019 ja begonnen, im Grunde die Nachhaltigkeit in die richtige Richtung zu treiben. Soll ja über die Taxonomieverordnung eigentlich klassifiziert werden, was ist eigentlich nachhaltig? Und damit nicht jeder sagen kann, das ist nachhaltig, man kann es nicht quer vergleichen, das soll der Standard sein, die Taxonomieverordnung. Und die Taxonomieverordnung kam ja dann vor einiger Zeit eben auch raus mit erstmal Umweltzielen. Es gibt 6 Umweltziele, von denen aber auch erst 2 ganz klar adressiert sind mit regulatorischen Standards, Einzelspezifikationen. Da gibt es 300, 400, 500, 600 Einzelstandards. Das ist ein Riesendatenvolumen natürlich auch dann dahinter. 4 Umweltziele sind noch gar nicht adressiert. Und dann gibt es ja E, S und G. Es gibt eben Sozialtaxonomie, da gibt es Diskussionsentwurf, der liegt irgendwo in Brüssel, wird diskutiert, gibt es aber eigentlich noch gar nichts und G wird es auch wahrscheinlich gar nicht geben im Bereich Governance. Also es gibt von dem ganzen Bereich ESG zwei Umweltthemen. Und alle sagen jetzt in der Diskussion Atom und Gas und, ist ja sehr umstritten eben auch in Europa zwischen Frankreich und Deutschland im Wesentlichen. Ist Atom nachhaltig, ist Gas nachhaltig? Da warten wir erstmal ab und dann ziehen wir uns erstmal auf so eine Warteposition zurück. Und ich glaube, das ist so der Stand in der Branche im Moment, dass alle erstmal abwarten, was kommt denn da?
Das Thema intrinsische Motivation, du hattest es eben schon mal angesprochen. Wenn man mal so ein bisschen was in den sozialen Medien, den Versicherungsunternehmen folgt, sieht man ja doch schon letztendlich vieles. Vieles an Aktivitäten, vieles an Bildern, es wird viel gepostet. Du bist in den Beratungsprojekten ja letztendlich beim Kunden auch irgendwo unterwegs. Wie ist deine Einschätzung? Gibt es die Unternehmen, die da wirklich richtig intrinsisch motiviert rangehen und dann auch wirklich fernab der Regulatorik sich auch eine eigene Zielsetzung dort verorten?
Wenig. Wobei mich das eigentlich auch immer wundert, dass es so wenig gibt. Also ich denke mal, wenn man verantwortlich tätig ist in der Unternehmensspitze, dann sollte man ja auch eine gewisse Wertevorstellung haben und auch ein Unternehmen eben werteorientiert steuern. Das war vor Jahren mal anders. Da gab es Leitbilder, Visionen, die waren leider nicht allzu viel wert, wenn Firmen in die Krise kamen. Aber ich denke, dieses Thema Werte sollte eigentlich gerade im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit wieder eine größere Rolle spielen. Dass man auch genau weiß, wofür stehen denn die Unternehmen? Also auch die Kunden auch fragen, für welche Werte steht denn mein Unternehmen? Wo lege ich mein Geld denn in der Lebensversicherung an? Bei welchem Unternehmen und für welche Werte stehen die? Repräsentieren die? Tun die was eben für Klima? Tun die was für die Jugend? Jugend hat ja übrigens auch keine Lobby. Also eigentlich ist ja die Jugend unsere Zukunft, aber die Zukunft unserer Jugend hat keine Lobby. Es gibt auch im Bundestag, gibt es einen Ältestenrat, aber gibt es einen Jüngstenrat? Keine Lobby. Ist niemand dann interessiert. Und ich denke, da würde ich mir wünschen, dass da die Diskussion in Gang kommt und da eben auch die Werte wieder eine große Rolle spielen. Auch die Frage, was andiskutiert wird, Gemeinwohl. Was tragen denn Unternehmen zum Gemeinwohl bei? Außer eben der einzige Wert, der in der Vergangenheit immer eine Rolle spielte, war Dollar, Dollar, Dollar. Rendite, Rendite, Rendite. Das kann aber nicht der eigentliche Wert sein auf Dauer. Damit werden wir die Welt nicht retten.
Das heißt, ich nehme mal mit, wenn du in deinen Beratungsprojekten unterwegs bist, fängst du wirklich erstmal im strategischen Bereich an zu sagen, welche Ziele setzt ihr euch eigentlich abgeleitet aus euren Werten?
Genau. Ich glaube, jeder hat eine Wertevorstellung, aber sich mal im Vorstand hinzusetzen und sagen, wir arbeiten ein gemeinsames Wertegerüst, das ist erstmal die Key-Aufgabe ganz am Anfang, bevor man Nachhaltigkeit überhaupt intrinsisch eben weitertreiben kann.
Du hast eben das Stichwort Kunde gegeben. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für einen Kunden? Also es gibt ja eine ganze Reihe von Befragungen, wobei ich persönlich finde, das Bild ist noch recht differenziert, auch je nach Befragung. In vielen Bereichen, finde ich, ist die Verbindung zwischen Nachhaltigkeit für den Kunden wirklich sehr, sehr intuitiv. In der Versicherungswirtschaft ist es ja schon etwas komplexer. Klar, wenn ich über Lebensversicherung nachdenke, fällt mir als Kunde wahrscheinlich auch ein, dass im Prinzip das Geld auch irgendwo investiert und angelegt werden muss. Aber wie ist deine Wahrnehmung? Welche Rolle spielt für den Kunden das Thema Nachhaltigkeit in der Versicherungswirtschaft?
Bisher, glaube ich, noch keine große Rolle. Also die Kunden wollen, nehmen wir die Lebensversicherung und die Pensionskassen, da ist der Kunde ja erstmal daran interessiert, über den langen Zeitraum, Lebensversicherung läuft 20, 25, 30 Jahre, ist dann am Ablauf der Versicherung dann meine Rente eben auch sicher. Das hat auch die BaFin mal gesagt. Die Branche ist per se nachhaltig, weil sie ja eben in der Lage ist, langfristig, und da spielt das Thema Nachhaltigkeit langfristig eine Rolle, weil die Branche ja langfristig in der Lage ist, die Renten eben auch sicher auszuzahlen. Das war für ihn die Definition der Nachhaltigkeit. Da kommen so Themen wie ESG noch gar nicht drin vor. Und ich glaube, das ist auch das, was den Kunden im Wesentlichen antreibt. Erstmal, wenn ich jetzt eine Versicherung abschließe im Alter von 30 Jahren, sagen wir mal, und ich will mit 60, 65 die Rente haben, dann ist mir erstmal wichtig, dass ich wirklich davon ausgehen kann, dass die Rente im Alter 65 und die Jahre danach ausbezahlt werden kann. Da merkt man übrigens auch mal, wir haben mal so eine kleine Umfrage gemacht. Repräsentativ ist die wahrscheinlich nicht. Ich hatte immer mal vermutet, die Jugend sei mehr interessiert an Nachhaltigkeit als die Älteren im Versicherungsbereich. Das ist aber genau umgekehrt. Die Jungen fragen gar nicht danach, nach Nachhaltigkeit, weil sie eben auf den Aspekt der Sicherheit abzielen. Es muss alles nachhaltig sicher sein. Während die Älteren, die schon ziemlich nah dran sind an ihrem Pensionsstichtag oder schon Rente beziehen, die fragen dann schon mal nach, aus welchen Quellen kommt denn meine Rente? Kann es sein, dass da Renditequellen, geächtete Waffen dabei sind oder Menschenrechtsverletzungen oder ist das aus Atomstrom? Die sind viel, viel mehr daran interessiert als die Jungen. Das fand ich sehr erstaunlich.
Jetzt ist es, wenn ich richtig informiert bin, doch so, dass demnächst auch das Thema Nachhaltigkeit ganz direkt ins Kundengespräch reinkommt. Also es betrifft ja auch Dann an der Stelle die Berater und Vermittler, die draußen tätig sind in der Kundenberatung. Denn sie müssen das Thema irgendwo aufgreifen. Also sprich, spätestens dann wird es ja irgendwo beim Kunden ankommen. Wie ist da deine Sicht drauf?
Kommt jetzt leider wieder über die Regulatorik. Die Unternehmen müssen das machen und die Vermittler müssen es auch machen über die IDD-Richtlinie, dass eben Präferenzen nachgefragt werden müssen. Ähnlich wie es ja man bei den Banken das schon kennt, so Risikopräferenzen. Da werden ja so Cluster angelegt, risikoavers, risikofreudig und. So soll es ja auch hier bei Nachhaltigkeitsaspekten der Fall sein, dass man die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden eben abfragt und einsortiert und danach auch Produkte eben anbieten kann, nach den Nachhaltigkeitspräferenzen, was grundsätzlich ja zu begrüßen ist. Aber kommt leider wieder über die Regulatorik und nicht aus eigener inneren Antrieb.
Hast du schon eine Vorstellung davon, wie die Unternehmen das umsetzen werden? Weil man muss sich auch schon die Frage stellen, welchen Informations- und Kenntnisstand haben die Berater momentan draußen? Also ich habe jetzt schon mal mitgenommen, es ist ein extrem komplexes Thema, allein schon von der Regulatorikseite her. Und da muss es ja schon letztendlich auch so sein, dass der Berater in der Lage ist, fundierend auf einer guten Informationsbasis so ein Thema mit dem Kunden zu erörtern. Weil wenn er es anspricht, muss er sich ja auch ein Stück weit auf Rückfragen einstellen. Und ich stelle mir schon gerade die Frage, wie die Unternehmen das dann umsetzen wollen. Das ist ja letztendlich nicht nur eine Frage des Prozesses, sondern auch eine Frage der Qualifikation. Also Beraterinnen und Berater in die Position zu bringen, überhaupt fachkundig Auskunft zu geben, oder? Hast du eine Vorstellung, wie das laufen kann?
Das kann nur funktionieren über Schulung. Und dann ist man, natürlich sind die Unternehmen auch in der Lage, dann spätestens müssen sie sich auch über ihre eigenen Standpunkte auch klar werden. Wo stehen sie denn jetzt selber im Bereich Nachhaltigkeit? Dann kommt ja hoffentlich auch die Debatte in Gang eben über eigene Werte. Welche Wertevorstellungen sind denn im Unternehmen vorhanden? Welche werden gelebt? Welche werden auch dann nicht gelebt? Und das muss dann in die Vermittlerschaft ja weitergegeben werden. Auch über die Produkte, die vertrieben werden. Also da wird hoffentlich die Diskussion spannend werden.
Damit hast du mir jetzt noch ein Stichwort gegeben, Ewald. Produkte. Ich hatte es eben schon mal gesagt, in der Lebensversicherung, finde ich, ist es noch ganz intuitiv greifbar. Aber ich kriege es auch in Teilen mit, die Diskussion. Wie setzt sich Nachhaltigkeit eigentlich in den Produkten der Schadenunfallversicherung und der Krankenversicherung um? Das ist mit Sicherheit doch wahrscheinlich auch noch gerade eine kleine Herausforderung für die Gesellschaften, oder?
Das ist nicht nur eine kleine, es ist eine große Herausforderung. Wobei ich glaube, dass die Lebensversicherer da jetzt ja schon auch am weitesten sind. In der vorgebundenen Lebensversicherung kann der Kunde ja heute schon aussuchen, ob er nachhaltige Produkte haben will, ob er grüne Produkte haben will oder wie man so schön sagt, braune oder dreckige Produkte haben will, kann er nach seinen Präferenzen selber schon auswählen. Da wird ja alles angeboten. Schadenunfall ist natürlich schwieriger. Da kann man auf der Produktseite natürlich darüber nachdenken, was kann man da anbieten, kann auf der Schadenseite natürlich darüber nachdenken, anzubieten. Es gibt, glaube ich, erste Ansätze. Vom GdV gibt es ja auch ein Positionspapier dazu. Da habe ich mal gelesen, es gibt zum Beispiel Überlegungen der Wohngebäude. Versicherung, wenn zum Beispiel ein Haus abbrennt, dass man das energieertüchtig dann wieder aufbaut, dann müssen die Unternehmen natürlich entsprechende Produkte auch anbieten, dass man energieeffizient wird oder in der Autoversicherung, dass man eben belohnt, wenn E-Autos gefahren werden. Wie das natürlich dann eben kalkulatorisch dann abzubilden ist, da glaube ich, machen sich alle im Moment Gedanken drüber und ich hoffe, dass sich auch zunehmend dann Gedanken zu machen werden. Aber ich glaube, so richtig nachhaltige Rundumprodukte in der Schadenunfallversicherung, Krankenversicherung habe ich bisher noch nicht gesehen. Man fängt mit so Add-ons erstmal an und das wird sich hoffentlich sukzessive auch weiterentwickeln.
Also man kann festhalten, es bleibt komplex. Es bleibt komplex auf der Seite der Regulatorik. Ich habe das Produktthema als Versicherungsgesellschaft mit auf der Agenda. Ich habe die Beratungsprozesse, ich habe den Vertrieb, den ich abholen muss. Also wirklich eine Fülle an Themen, die dort irgendwo anstehen. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, die Zeit ist um. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, lieber Ewald. Vielen Dank für deine vielen Antworten.
Sehr gerne. Herzlichen Dank.
Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen uns eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie unter assicurata.de. Hören Sie in 2 Wochen gerne wieder rein. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Markus Kruse.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.